Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich hier vor so einem vollen Haus zu sprechen. Das ist natürlich immer eine große Freude, wenn man sieht, dass man da irgendwo einen Nerv getroffen hat bei der Auswahl von Buch und auch Autoren. Ja, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen im Namen der Bibliothek für Zeitgeschichte in der Württembergischen Landesbibliothek. Und mein Dank geht quasi direkt zurück an die Stadtbibliothek Stuttgart, insbesondere an Tobias Wengert, der mit mir zusammen diese Veranstaltung auf die Beine gestellt hat. Und das, wie wir schon gehört haben, jetzt schon zum dritten Mal mit Volker Kutscher. Volker hat mir mal in eines seiner Bücher geschrieben, wenn wir ihn das dritte Mal einladen, dann hätten wir eine Tradition etabliert. Das haben wir dann jetzt somit hier geschafft.
Okay.
Und da, wie gesagt, möchte ich mich mal ganz herzlich bei Tobias Wengert bedanken, dass das immer alles so reibungslos und unkompliziert funktioniert hat. Ja, worum geht es jetzt heute Abend? Normalerweise stelle ich in der Reihe Vorträge zur Zeitgeschichte neue Publikationen vor, die historische Sachbücher sind. Da geht es dann um Zahlen, Daten, Fakten, aber meistens eher um Zusammenhänge. Historikerinnen und Historiker werden eingeladen, um ihre neuesten Bücher vorzustellen und die darin enthaltenen Erkenntnisse vorzustellen und zu diskutieren. In begründeten Ausnahmefällen machen wir da eben kleine Ausflüge in andere Richtungen, zum Beispiel in die Literatur. Und ja, ein solcher Ausnahmefall liegt heute vor, denn das Krimi-Universum um Gerion Rath ist so faszinierend, dass sogar auch die Stadtbibliothek Stuttgart bereit ist, eine Ausnahme zu machen. Normalerweise stellen die nämlich gar keine Krimis vor. Aber Sie werden schon noch merken, das wird heute alles seinen Grund haben. Denn das Buch, um das es heute geht, ist nämlich eigentlich auch gar kein Krimi. Also es liest sich zwar spannend wie einer, aber wenn ich jetzt ein bisschen spoilern darf, es kommt niemand zu Tode und es wird auch keine Todesfallermittlung geben. Aber wahrscheinlich haben Sie sowieso schon alle in das Buch reingeschaut. Ja, Volker Kutscher, der die Welt um Gerion Rath geschaffen hat, muss ich vielen hier im Raum wahrscheinlich gar nicht groß vorstellen. Er hat Germanistik, Philosophie und Geschichte studiert und zunächst als Tageszeitungsredakteur gearbeitet, bis er dann angefangen hat, sehr erfolgreich Kriminalromane zu schreiben. Und er ist heute als freier Autor in Köln und in Berlin unterwegs. Insgesamt 10 Romane sind mittlerweile erschienen in der Reihe um Gerion Rath. Die ersten beiden Bände wurden auch verfilmt in der vielgesehenen international vielbeachteten Serie Babylon Berlin. Und die Bände, diese 10 Bände, behandeln in der Regel immer ein Jahr von 1929 bis 1938. So, und dann gab es im letzten Jahr den letzten Band Rath. Und da hieß es dann erstmal so, das wär's. Ja, also ich kann mich noch entsinnen, dass Volker mir das auch schon vor vielen Jahren auf der Buchmesse erzählt hat. So, das wäre das Ende der Reihe. Und dann haben wir alle diesen Band natürlich verschlungen. Und ja, und haben gedacht so, okay, das war's jetzt. Aber was man noch dazu sagen muss, diese Bücher sind unglaublich spannend und sie ziehen einen so richtig in die Welt der 30er Jahre rein. Es geht eben halt nicht nur um Todesfallermittlungen, sondern eben auch um die ganzen historischen Kontexte drumherum. Aber diese Bücher sind, vor allen Dingen, wenn man ein Exemplar der Landesbibliothek in der Hand hat, ziemliche Bleiwüsten, wie man als Bibliothekare sagt. Ja, also da gibt es ganz, ganz viel Text auf sehr vielen Seiten und eine einzige Abbildung, nämlich die auf dem Cover. So, und wenn man jetzt ein Landesbibliothek-Exemplar hat, ist nicht mal mehr das Cover da, aber egal. Also es kommt letztendlich darauf an, dass man ganz viel Fantasie mitbringt, um sich die Gestalten und die ganzen Szenerien halt vorstellen zu können, ja. Aber das ist zum Glück nicht die ganze Wahrheit um den Gerion-Rath-Komplex, denn neben diesen 10 Romanen sind nämlich mittlerweile auch 3 kleine, ganz wunderbare Bücher entstanden, die ja, ganz besondere Geschichten aus diesem Kontext erzählen. So ein bisschen Sidekicks sozusagen, aber nicht weniger uninteressante Geschichten. Die können Sie, jetzt kommt der Werbeblock, heute alle käuflich hier erwerben. Dort hinten am Tisch, alle drei. Und der Vorteil ist, die tragen sie auch nicht so schwer in der Tasche, weil die sind recht schmal. Aber sie sind klein, aber umso feiner, ja. Denn es handelt sich hier eben dezidiert nicht um Bleiwüsten, sondern um wirklich sehr, sehr liebevoll und kreativ gestaltete kleine Kunstwerke. In Leinen gebunden und nach den drei Berliner Stadtteilen Moabit, Mitte und Westend benannt. So, und in diesen Büchern gibt es halt jede Menge Illustrationen und die geben einem nochmal ein ganz neues Bild von dieser Welt um Gerionrath und der 30er Jahre und ermöglichen damit auch einen ganz neuen Zugang. Auf das wollen wir natürlich später nochmal genauer einkommen. Das führt uns auf jeden Fall schon mal über zum zweiten Gast des heutigen Abends, Cat Mansyk, diese kleinen wunderbaren Kunstwerke geschaffen hat und damit eigentlich auch eine ganz eigene Radwelt aufgemacht hat. Cat Mansyk ist freie Illustratorin. Ihre Reihe Lieblingsbücher gilt als eine der schönsten Buchreihen der Welt. Zahlreiche von ihr ausgestattete Bücher haben Preise gewonnen. Und zuletzt erschienen von ihr Junge aus West-Berlin, Lieblingsmärchen und eben Westend, um das es heute Abend gehen wird. Westend bildet den Abschluss, da kommen wir vielleicht später dann auch nochmal drauf, der Radreihe. Angesiedelt im Jahr 1973, also ziemlich weit weg von dem, was man in den vorherigen Bänden so erlebt hat. Der Privatdozent Hans Singer besucht den mittlerweile 74-jährigen Kriminalkommissar AD Gereon Rath im Seniorenheim, weil er eine Arbeit über die Berliner Polizei im Wandel der politischen Systeme schreibt. Was als eine Analyse historischer Zusammenhänge beginnt, bekommt dann schnell eine sehr private Note. Es zeigt sich, dass Erinnerung eben ja nicht einfach nur etwas ist, was so faktisch existiert, sondern etwas, was sehr individuell ist und was sich die Zeitgenossen auch gerne mal so zurechtbiegen, wie es ihnen selbst ja, in den Kram passt. Auch wenn die Leute quasi das Gleiche erlebt haben, stellt sich das in Erinnerung doch vielfach ganz anders dar. Auch darauf kommen wir später noch zurück. Cat Mansyk kommt also in diesem Kontext eine ganz besondere Rolle zu. Sie gibt dem Protagonisten quasi nochmal ein eigenes Bild, weil wir es hier eben halt auch mit deutlich gealterten Protagonisten zu tun haben, lohnt sich auf jeden Fall auch schon deswegen der Blick in das Buch. Aber auch dazu später. Was bieten wir Ihnen jetzt heute Abend? Volker Kutscher und Cat Mansyk werden aus ihrem neuen Buch zusammen lesen. Da steigen wir gleich ein. Ich werde zwischendurch Fragen stellen und im Anschluss haben Sie dann auch noch die Gelegenheit, die eine oder andere Frage zu stellen und sich, wenn Sie ein Buch erworben haben, es ehrlich sich auch von den beiden signieren zu lassen. Dann wollen wir auch gar nicht zu viel Zeit verlieren, sondern gleich mal in medias res gehen. Volker, ich hätte eine Frage. Zwar das Buch Westend spielt ja nicht wie die anderen Bände in der Weimarer Republik oder im Dritten Reich, sondern im Jahr 1973. Es war klar, dass du halt irgendwie einen Abschluss dieser Reihe hinkriegen würdest. Ja, alle dachten dann jetzt erstmal so, okay, Rat, das letzte Roman, der ist es dann, das ist das Ende der Reihe. Aber jetzt gibt es eben doch noch ein Buch, was nochmal einen ganz neuen Turn reinbringt. War das jetzt deine eigene Idee oder haben die Leser dich dazu quasi gedrängt?
Nee, diese Idee gibt es schon sehr, sehr lange tatsächlich. Und Rat, der letzte Roman, ist auch der Abschluss der Romanreihe. Nur hat es ja schon 2017 haben wir, glaube ich, zuerst zusammengearbeitet mit Moabit. Hatte ich schon angefangen, mit Cat Mansyk zusammenzuarbeiten. Ja, und diese Arbeit hat uns sehr großen Spaß gemacht. Dann ist auch ein sehr schönes Büchlein, eben Moabit, bei rumgekommen. Und wir haben uns über die Zusammenarbeit auch angefreundet und haben auch gesagt, das kann auch jetzt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir ein Buch zusammen machen. Und dann war schon, ja, damals vor 8 Jahren eigentlich die Idee geboren, wir machen das nochmal, wir machen das auch noch zweimal. Das war also klar, wir machen eine kleine Trilogie, wenn man so will. Und nicht ohne Grund heißt der zweite Band Mitte, weil er auch die Mitte dieser Zusammenarbeit darstellt. Und auch der Titel Westend gibt es schon ziemlich lange. Ich weiß noch, wir haben vor 6 Jahren, als wir eigentlich über Mitte gesprochen haben, aber auch schon über Westend gesprochen. Und der Titel stand da ohnehin schon. Und ich habe auch Kat erzählt, Ich plane das so als so einen Rückblick. Gären Rath blickt zurück auf das, was alles passiert ist. Was, das wusste ich da auch noch nicht, weil noch nicht alle Romane geschrieben waren. Aber vom Prinzip her war das eigentlich schon eingestielt. Und im Grunde genommen habe ich das gemacht, was ich schon seit 6 Jahren vorhabe. Und ja, man muss eigentlich, die Romanreihe ist abgeschlossen mit Rath, aber das ist, diese 3 Bände sind ja was ganz anderes. Die geben nochmal eine extra Tiefe, wenn man in die Rath-Welt eintauchen will. Moabit erzählt ja zum Beispiel die Vorgeschichte von Charlie Ritter, bevor sie Geryon kennenlernt, warum sie überhaupt zur Polizei gekommen ist. Mitte erzählt eine eigene Geschichte um den Pflegesohn der beiden, Fritze, und Westend eben ist jetzt in Interviewform ein Rückblick von Geryon Rath. Und deswegen, es sind ja auch keine Romane, alle 3 nicht. Es sind Erzählungen, auch sehr unterschiedlich gestaltet. Mitte ist in Briefform, in einer Brieferzählung. Roman ist es ja nicht. Es sind ja wirklich sehr, sehr schmale Bände jeweils. Und auch Moabit, das ist sind eigentlich 3 Kurzgeschichten, die zusammen eine ergeben, letzten Endes. Das sind alles 3 besondere Erzählformen, die ich ganz bewusst auch so gewählt habe, weil es ja was Besonderes sein soll. Und das hat nämlich einen Grund, jetzt, bevor ich gleich mal Kat Bentig ein bisschen erzählen lasse, wie das war, als wir uns kennengelernt haben, weil es nämlich so war, sie hat ihre illustrierte Reihe gestartet und mich gefragt, ob ich da nicht mitmachen möchte. Und ich habe Ja gesagt und auch zugesagt, dass ich da was Eigenes, was also Exklusives nur für diese Reihe schreiben werde. Und habe dann aber erst nach der Zusage erfahren, dass die ersten 3 Bände war einmal Kafka, Shakespeare und ich glaube, E.T.A. Hoffmann war der 3. Ja. Da habe ich ein bisschen Bammel bekommen, natürlich. Ich war der erste lebende Autor und vor allen Dingen dann 3 so große Heroen. Und da war klar, ich muss mir Mühe geben, ich muss auch was Besonderes machen. Und so ist dann Moabit entstanden.
Wenn ich mal hinzufügen darf, ja, die Frage war ja, Rath hat deine Reihe im letzten Jahr abgeschlossen. Und warum kommt jetzt nochmal ein kleiner Band? Und ich meine, da kann ich mich ja anschließen und sagen, jetzt haben wir 3 Bände in meiner Reihe der Lieblingsbücher. Wir haben jetzt auch eine Tradition miteinander. Nee, und ich glaube, das Tolle ist ja auch, dass wir uns das schon so lange ausgedacht haben, das zu machen. Und dass das ja eine Überraschung für deine Leser ist. Ne? Also, dass alle dachten, mit Rath wäre die Reihe zu Ende. Und im Grunde war ich genauso unglücklich, weil ich ja auch Fan bin. Deshalb mache ich das ja auch so gerne. War ich unglücklich, dass die Reihe oder deine Romanreihe um Geryon Rath zu Ende war. Und ich war die Einzige, die wusste, dass es noch mal ein bisschen weitergeht.
Das finde ich jetzt sehr spannend. Wie geht ihr da vor? Also denkt ihr euch die Bücher gemeinsam aus? Oder sagt Volker, ich habe eine Idee, die Geschichte geht jetzt so und so weiter. Kat, wie kannst du dich da einbringen? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Oder sitzt ihr beide zusammen und denkt euch den Plot aus?
Nee. Also es ist
ja. genau wie jetzt. Wir fangen beide zusammen an.
dann.
Ladies first.
Ja. Also das Tolle ist, ich arbeite ja öfter als Illustratorin mit lebenden, auch verstorbenen Autoren zusammen, das sind dann die Klassiker, die reden natürlich nicht mehr rein, aber wenn ich mit lebenden Autoren arbeite, ist das in meiner Buchreihe immer so, dass mir die Autoren exklusiv eine neue Geschichte schreiben. Für diese Buchreihe, darf ich das mal kurz hochzeigen nochmal, also das was alle Bücher dieser Reihe gemeinsam haben, ist, dass die alle dasselbe Format haben. Sie haben alles gleiche Format, dann kann man das so schön in eine Reihe stellen. Und man sieht, dass das eine Serie ist und das sind alles schmale Bändchen, weil es alles Kurzgeschichten sind. Und jedes Buch ist einzeln und sehr, sehr aufwendig gestaltet, jeweils passend zum Inhalt. So, und ich arbeite also mit verschiedensten Schriftstellern und ich finde das so interessant, wie die arbeiten. Bei mir ist das, also Schreiben ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Ich wüsste nicht, wie das geht, dass man so einen Roman schreiben kann. Und dann frage ich immer alle, wie das funktioniert. Und es ist wirklich interessant, wie unterschiedlich die Antworten ausfallen, was die Schriftsteller sagen, wie sie arbeiten. Und bei Volker ist das so, dass wir so ganz, ganz besonders gut zusammenarbeiten. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie mit jemand anders erlebt, dass unsere Arbeit so ineinander verzahnt ist. Also die Geschichte denkt sich natürlich Volker aus. Und das Tolle ist aber, dass du eigentlich auch schon, wenn du sagst, wir haben schon vor 6 Jahren darüber nachgedacht, was zu machen, schon vor 6 Jahren immer so laut Geschichtenstränge formulierst. Also so, wenn wir wandern gehen oder sowas, ne? Oder spazieren, dann erzählt Volker mir die oder jene Idee, und das kann auch nochmal umgeworfen werden, aber das geht schon immer in so eine Richtung. Und bei Westend war das zum Beispiel jetzt auch schon so, dass ich seit 3 Jahren weiß, dass es sozusagen so einen Zeitsprung gibt aus der Vorkriegs- und Nazi-Zeit in Westdeutschland der 70er Jahre. Und das Geniale für mich als Zeichnerin ist, dass ich auch, also mit diesem Verfahren, jahrelang schon Zeit habe, darüber nachzudenken und mir einen Kopf zu machen, wie ich das Buch gestalten kann. Und das habe ich ganz oft nicht. Oft kriege ich den Text, der ist fertig, und dann habe ich ein halbes Jahr Zeit, das Buch zu machen, und habe viel, viel weniger Austausch. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir so befreundet sind und warum wir das zum dritten Mal gemacht haben. Es gab auch niemanden in der Reihe, der bis jetzt zum dritten Mal ein Buch machen durfte.
Genau, ich sehe das auch als große Ehre von wegen machen durfte, dass ich das machen durfte. Ja. Und wir haben ja auch gesagt, wir sind eigentlich auch ein bisschen traurig. Dreimal ist eine Tradition, dass wir irgendwann nochmal was zusammen machen, steht eigentlich auch fest. Also es wird mit Gerion Rath nichts mehr zu tun haben. Das ist ja tatsächlich fast durch. Ich mache noch ein Kurzgeschichtenband mit Rath-Stories, dann ist das aber wirklich noch ein bisschen Beiwerk sozusagen. Und ja, und Kat Mentic und ich, wir werden noch ein Buch zusammen machen, was auch immer. Jetzt weiß ich noch gar nicht, was es sein soll, aber wir werden irgendwann wieder wandern gehen, dann erzähle ich dir irgendwas und dann werden wir schon da eine richtige Fährte wieder aufnehmen. Ja.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ihr habt schon so ein bisschen anklingen lassen, dass ihr diese kleine Reihe schon seit längerer Zeit geplant habt. Wann ist die Idee entstanden zu diesem Interview? Also diesem Format?
Ja, das Format, eben, ich glaube auch vor 6 Jahren, wo wir
Oh, ja.
ganz rudimentär darüber gesprochen haben, dass der Titel Westend lauten soll, weil das andere Buch ja Mitte heißt, dann ist es eben auch entsprechend der Abschluss. Und da war auch schon klar, dass Mitte eine Brieferzählung wird. Und auch der letzte Band sollte eben was Besonderes sein. Und da habe ich mir gedacht, ein Interview ist auch die beste Möglichkeit, um dann dem alten Gerion ja die Rückerinnerungen, Erinnerungen, die er auch nicht immer leisten möchte, so ein bisschen aus dem Kreuz zu leiern. Dass es jetzt ein Historiker sein würde als Gesprächspartner, das war noch nicht ganz klar. Ich hätte ja auch einfach ein ganz normaler Journalist sein können. Aber ich fand es da spannender, jemanden mit historischem Background hinzusetzen. Und das wurden ja auch oder werden ja auch immer noch, immer wieder in der Geschichtswissenschaft ja auch Zeitzeugen interviewt. Und ich selber, eines meiner der wichtigsten Bücher zur Recherche, die ich hatte, war von einem amerikanischen Historiker. Ich hatte den relativ sachlichen Titel, ungefähr jedenfalls, die Berliner Polizei in der Weimarer Republik, was aus den 60ern stammte. Und der Mann hatte noch mit sehr vielen Zeitzeugen auch sprechen können, die dann auch entsprechend da aufgeführt wurden mit ihren Zitaten. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn er das kann, dann kann das der Dr. Singer auch. Und diesen Vorwand nehmen und sagen, komm, ich möchte Sie sprechen, Herr Rath, Sie sind Zeitzeuge, Sie können bestimmt viel zu erzählen, weil Sie in all diesen unterschiedlichen politischen Systemen als Polizist gearbeitet haben. Was natürlich, so viel kann ich verraten, wir wollen nicht allzu viel spoilern heute, aber natürlich ein vorgeschobener Grund ist, es gibt auch noch andere Beweggründe. Aber,
Ja, aber ich denke, man kann da schon nochmal die Frage stellen, warum sich Gerion, also die Motive von Herrn Singer werden dann, wie gesagt, später noch klar. Ist halt nicht nur als Historiker an dem Gespräch interessiert, aber welches Motiv hat Gereon Rath, sich auf dieses Gespräch einzulassen? Langeweile, weil er im Seniorenheim nichts zu tun hat? Weil eigentlich, das kommt ja aus den Textpassagen, die ihr jetzt gelesen habt, schon ein bisschen raus. Er ist ja eigentlich mundfaul. Er will ja eigentlich gar nicht groß was erzählen.
Ja, warum also die Frage ist, was man ihn fragt. Es werden halt Fragen gestellt, die passen nämlich so richtig, zu oft und immer wieder. Natürlich fühlt er sich geschmeichelt, dass er ja ein bisschen was erzählen kann. Natürlich kann er dann auch seine eigene Legende erzählen, seine eigenen Lebenslügen weiter verbreiten. Oder denkt jedenfalls, er könne das, weil er ja nicht ahnt, dass sich dieser Historiker derart gut informiert hat. Das überrascht ihn ja schon. Der kennt ja sehr, sehr viele Details, hat sogar diese SD-Akte gelesen und so weiter, kennt solche Dinge kennt jede Menge Namen, eben auch sehr, sehr persönliche Namen. Also Raths Ex-Frau ist natürlich Charlotte, die wir alle noch aus den Romanen kennen, und die hat neu geheiratet, einen deutlich älteren Mann. Ich glaube, man hat ja schon geahnt, wer der deutliche ältere Mann ist. Und das sind Dinge, die natürlich zutiefst verletzen. Darüber möchte er ja nicht reden. Er hat aber natürlich auch nie im Leben daran gedacht, dass diese Themen auf den Tisch kommen würden, als er zugesagt hat zu diesem Interview.
Aber im Prinzip kommt ja schon ein Motto durch, aber da können wir auch später nochmal drauf eingehen, dass er aber... wie soll ich sagen, er könnte es sich ja leicht machen. Er war in den USA, als sich die Repressionspolitik des Dritten Reichs im Laufe des Zweiten Weltkriegs nochmal deutlich verschärft hat, und kommt ja bei Herrn Lange dann ja schon zur Sprache, dass der eigentlich in Anfang der 30er Jahre ein ganz guter Polizist war, der halt interessiert war, daran sachlich zu arbeiten und Ermittlungen vernünftig durchzuführen, ohne Ansicht der Person. Und der ist dann im Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion an Massenerschießung von Juden beteiligt. Er könnte sich ja einfach sagen, ja, ich war in den USA, da habe ich alles nichts mit zu tun. Ich habe da jetzt auch gar nichts zu sagen, aber irgendwie hat er offensichtlich ja schon ein Interesse, an diesem Gespräch teilzunehmen.
Natürlich,
also ich greife jetzt auch nochmal, Spoiler nochmal kurz, also das im Buch gibt es dann halt verschiedene Blöcke. Das ist jetzt nicht ein Interview, was jetzt quasi von vorne bis hinten erzählt wird, sondern es gibt halt mehrere Interviews, die geführt werden mit gewissen zeitlichen Abständen. Und er findet sich dann doch immer wieder bereit, dann doch irgendwie mitzureden.
Ja, am Ende ist es ja sogar, dass Dr. Singer sich bereit finden muss, das Interview weiterzuführen. Also konkreter kann ich jetzt nicht werden, aber da gibt schon eine gewisse Dynamik in diesem Gespräch. Das ist ja nicht alles nur dieser Ausgangspunkt, nur diese Anfrage. Das sind die ersten beiden Tapes sozusagen, die sind auf dieser Basis. Und da ahnt Rath ja schon, das merkt man ja auch im Gespräch, dass das in eine Richtung geht, die ihm nicht gefällt. Er hat das jetzt anders vorgestellt, natürlich, weil er hat sich ja nicht allzu sehr jedenfalls in politische Schuld verstrickt. Er hatte das große Glück, dass er eben nicht bei den Polizeieinheiten dabei war. Das waren ja Polizeieinheiten, die dann eben Judenerschießungen vorgenommen haben. Jetzt habe ich auch schon Polizeideutsch, die da gemordet haben einfach an der Ostfront. Und da hat er das große Glück, dass er rechtzeitig abgehauen ist. Natürlich auch nicht 36 schon, er war ja wieder da, was er auch verschweigt, dass er eben erst 38 endgültig das Land verlassen hat. Das sind Dinge, über die er hier auch nicht reden möchte. Und das sind andere Gründe. Er hat eine persönliche Schuld, die mit der politischen weniger zu tun hat. Auch eine Sache, die jetzt ja in diesem Gespräch irgendwann am Ende auch rauskommt, die er eigentlich verheimlichen möchte. Das sind die Dinge, die er verschweigen möchte. Und deswegen, anders als viele seiner Generationsgenossen, die sich im Dritten Reich auch in große Schuld verstrickt hatten, muss er aus anderen Gründen schweigen. Aber gleichwohl kann er natürlich da für diese Generation stehen. Und das tut er ja auch so ein bisschen. Und aus dem Grunde hat er sich auch bereit erklärt, das zu erzählen, die Geschichte aus seiner Sicht zu erzählen. Ich glaube, das ist ein Antrieb, den auch wahrscheinlich die Polizeibeamten hatten, die dann der Professor, ich glaube, hieß sogar auch Liang mit Nachnamen aus den USA, die eben Rede und Antwort gestanden haben. Die waren in der Weimarer Zeit schon Polizeibeamte und dann im Dritten Reich und oftmals auch nach dem Krieg. Der Polizeiapparat hat ja in allen Systemen funktioniert.
Was im Buch nicht vorkommt, ist, was er denn eigentlich gemacht hat während seiner Zeit in den USA, während des Zweiten Weltkriegs.
Das interessiert ja auch keinen. Jedenfalls nicht die Historiker.
Also da wird es dabei bleiben, dass wir als Leser da keine tieferen Einblicke bekommen.
Ich weiß es noch nicht. Ich schreibe ja noch Kurzgeschichten und genau mit den Kurzgeschichten bin ich ja in den dunklen Stellen unterwegs, die es noch in den Romanen gibt, die es auch zwischen den Romanen gibt, die es zwischen den Romanen und Westend gibt. Ich habe jetzt dadurch natürlich die Zeitspanne ein bisschen größer gemacht. Ich kann jetzt auch noch Geschichten aus der Nachkriegszeit als Kurzgeschichten erzählen. Da sammle ich tatsächlich gerade Ideen. Also es gibt ja bislang, ich glaube 9 Kurzgeschichten habe ich geschrieben aus dem Radkosmos. Das ist auch der Grund, warum wir diesen Sammelband machen. Die möchte ich gerne wieder zugänglich machen, aber die reicht natürlich nicht für einen anständigen Sammelband, deswegen schreibe ich noch einige neue. Und da sammle ich treffe mich morgen mit meinem Lektor, um da genau drüber zu reden, um ihm meine Ideen vorzustellen, und da werden wir so ein bisschen vorsortieren. Und sobald ich mit der Lesereise durch bin mit Kat Menschik, die noch so ein bisschen dauert, wir machen nächstes Jahr auch noch ein paar Lesungen, aber dann werde ich einfach dann auch schon mit dem Schreiben beginnen, dann auch parallel dazu. Es geht also erstmal noch ein bisschen weiter und vielleicht wird eine Geschichte dabei sein, die Gerion Rath in den USA zeigt. Das könnte sein, aber ich weiß es noch nicht. Ich verspreche hier nichts.
Es bleibt also spannend. Aber was wir doch schon bekommen, ist ein Bild. Zwischendurch läuft es bestimmt auch mal ein. Wie denn die Charaktere, die wir aus den Büchern kennen, mittlerweile aussehen. Kat, da kommen wir zu dir. Wie hast du das gemacht, dass du gesagt hast, okay, die Bücher, die spielen alle in 20er, 30er Jahren und jetzt muss ich quasi hier einen neuen Gerion Rath erschaffen, eine neue Charlotte Ritter im Jahr 1973, mehrere Jahrzehnte, nachdem die ganzen Bücher gespielt haben. Wie hat man sich das vorzustellen? Also ich meine, das ist ja schon ein großer Schritt in diesem Kosmos, dass man dann jetzt hier quasi eine alte Figur nochmal neues Gesicht bekommt oder alte Figuren.
Ich glaube, den Gerion Rath, nee, den habe ich vorher in den anderen Bänden nie gezeichnet. Also ich gebe ihm jetzt gerade das erste Mal ein Gesicht und ich finde, das ist grundsätzlich eigentlich ein bisschen problematisch. Und ich habe mir aber selber sozusagen, ich habe in Moabit Charlotte Ritter gezeichnet im ersten Roman. Und bei Moabit wussten wir vielleicht noch nicht ganz genau, dass es 2 oder 3 Bände werden. Und normalerweise versuche ich eigentlich beim Illustrieren zu vermeiden, Porträts zu zeigen. Also den Lesern meine Fantasie überzuhelfen, salopp gesagt. Und ich finde das wirklich schwierig, weil ich selber als Leserin das auch nicht unbedingt immer haben möchte. Also man liest ja und man hat eine Vorstellung von jemandem und man kann diese Vorstellung durch Illustrationen zerstören. Man kann sich da wiederfinden und sagen, oh, genau so habe ich mir die vorgestellt. Und man kann so seine eigene Fantasie überschreiben lassen. So ging das nämlich bei Charlotte, ne? Also ich fing an zu zeichnen damals und Volker kam und sagte, sag mal, weißt du eigentlich, hast du davon gehört, dass gerade so eine Fernsehserie gedreht wird? Und da habe ich gesagt, nee, habe ich noch nicht gehört. Und dann sagt er, willst du mal Fotos sehen von den Protagonisten, die das spielen? Und da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, das darfst du nicht machen, weil sonst passiert mir genau dasselbe. Dann weiß ich das und dann sehe ich Charlotte immer nur noch als diese Hauptdarstellerin und habe gesagt, zeig mir die Fotos oder wir gucken uns das zusammen an, wenn wir fertig sind mit dem Buch. Und dann war das aber ganz interessant, dass ich Charlotte Ritter, ich wollte die einfach auf dem Cover haben, weil ich dachte, es sieht schön aus, wenn einen da so ein hübsches, junges Ding ansieht. Und da habe ich dann Volker auch wieder so einbezogen, also eher mich so, wenn er über die Geschichten spricht und ich ihn dann aber, wenn es um die Zeichnungen ging. Und ich habe ihn immer wieder gefragt, habe gesagt, wie sieht deine Charlotte aus? Hat die glatte Haare, hat sie Locken, hat sie helle Augen, dunkle Augen? Da haben wir uns rangearbeitet.
Ja, wie so ein Phantombild.
Im Grunde ja. Und ja. Ich mache das normalerweise nie, denn ich mache eigentlich niemals Skizzen und ich wiederhole mich So gut wie nie. Also höchstens, wenn wirklich mal so ein inhaltlicher Fehler in den Bildern ist oder wenn ich mal so richtig daneben gegriffen habe. Aber eigentlich denke ich mir was aus und zeichne das und dann steht das meistens. Und bei Charlotte haben wir probiert und probiert und probiert. Und bei Gereon Rath, bei Westend, war es wieder genau das Gleiche. Und da ging es mir so, dass ich gesagt habe, ich selber hatte beim Lesen der Romane ein Bild von Gereon Rath, was komplett überschrieben wurde, als ich das erste Mal die Serie sah. Und ich weiß es nicht mehr. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, wie mein Gereon Rath aussah vorher. Also der war weg und da mussten wir uns auch ranarbeiten. Und du hattest deine Vorstellung und ich weiß nicht, wie viele Gereon Raths ich gezeichnet habe oder an dem was geändert. Und er war mal zu alt und mal zu jung und das dauerte. Und,
ja, da braucht man eine 70er-Jahre-Frisur, ne? Brauchten sie ja alle, auch der Dr. Singer mit seiner schönen Pilotenbrille und so. Also das ist alles schön auch.
Und am einfachsten ging eigentlich Charlotte Ritter, die ist auf dem Cover zu sehen. Mhm. Also sie jetzt altern zu lassen, das funktioniert dann schon mal einfach.
Das hast du ja auch schon in Mitte gemacht. Da kommt jetzt, haben wir auch ein Foto von ihr, was der arme Fritze hat. Und da hat sie schon so ondulierte Haare, so 30er-Jahre-Mode. Ja. Und das ist auch wirklich, man kann sie so ein Altern sehen in diesen drei
und
Büchern.
Da fällt mir noch ein zu Mitte, was ja dazwischen war. Da ist die Hauptfigur Fritze. Und klar, die drei Bände sollten sich optisch ähneln. Also ich habe auch die Schrift ähnlich gestaltet. Wir haben jeweils einen Leineneinband mit einer tiefen Prägung drin und ein Porträt des Hauptprotagonisten. Und in Mitte war es der Fritze. Und da war das erstaunlicherweise total einfach, weil ich zu Volker sagte, du guck mal, der Sohn von meiner besten Freundin Flo, was eine gemeinsame Freundin ist mittlerweile, der sieht aus wie Fritze. Der ist Fritze. Und der war damals 8 oder 9. Der war noch gar nicht im Teenageralter, in dem das spielte. Und ich habe aber Karlchen gezeichnet und den so ein bisschen älter gemacht. Und witzigerweise sieht der jetzt mittlerweile genauso aus. Und wir finden nach wie vor, ne, das ist unser Pass. Fritze.
Ja, ja, genau. Aber Volker, wirkt sich das dann auch auf dein Schreiben aus? Also wenn du dann ein Bild von einer Person von Cat bekommst, wenn du jetzt, sagen wir mal, demnächst dann an diesen Kurzgeschichtenband gehst, ja gut, Gereon Rath sieht halt jetzt als alter Mann so aus und dann muss er dazwischen ungefähr so ausgesehen haben und das wirkt sich dann irgendwie aufs Schreiben auf.
Ich habe ja meine Vorstellung, die ist noch nicht von Volker Bruch überdeckt worden. Und die Transformation von dem 30er, 40er Jahre oder ja, 20er Jahre Gereon Rath, das passt schon zu diesem etwas alt gewordenen Mann, der da aber sich so ein bisschen leger kleidet, in 70er-Style, ohne Krawatte. Das passt schon irgendwie ganz gut. Also, und Charlotte sieht ja wirklich so aus, wie ich sie mir auch vorstelle und ist auch so entsprechend ja, gealtert. Also in Mitte noch nicht ganz so viel. Das sind ja nur ein paar Jährchen von 1927 bis 36, 9 Jahre ist sie da älter, genau. Jetzt sind es ja ein paar Jährchen mehr. Also das nehme ich natürlich mit. Das ist ja eine gewisse Wechselwirkung. Wie gesagt, das erste Buch Moabit haben wir 2016 zusammengearbeitet und 2017 ist es erschienen. Das hat ja auch Einfluss auf mein Schreiben irgendwie gehabt, weil diese Vorgeschichte von Charlie hat wiederum dann in den nächsten Roman hineingespielt, sogar eine ganz wichtige Rolle da durchaus gespielt, ihr Trauma mit ihrem Vater und so weiter. Das bedingt sich gegenseitig und so war es auch bei Mitte und auch bei Westend, dass ich dann weiß, da mache ich auch noch irgendwie was. Das spielt dann im Hinterkopf auch noch eine Rolle. Von daher, natürlich besteht eine sehr große Wechselwirkung zwischen den Romanen und diesen drei schmalen kleinen Bändchen. Und das ist auch gut so. Das ist ja inspirierend. Das ist ja das Schöne daran. Das ist ja auch das Schöne an unserer Zusammenarbeit. Dass, wenn ich ein bisschen ihr was erzähle und Kat erzählt mir dann wiederum, was sie so vorhat, weil sie auch bei jedem Buch andere Konzepte sich auch überlegt, wie man, das hat durchgehende Konzepte. Also das Beispiel, beispielsweise Moabit ist wie eine Illustrierte gestaltet, mit Werbeanzeigen und so, sehr, sehr, mit sehr schönen, bösen, schwarzen Humor, den ich sehr mag. Mitte, Brieferzählung, wie gesagt, ist mit so Bilderstapeln, aber nicht nur Bilder, Fotos, aber auch Stadtpläne, man hat auch ein Butterbrot oder ein Pass oder was auch immer, also alles so immer so stapelweise wiedergegeben an der Kinokarte. Und jetzt West End haben wir ja gesehen, man sieht es immer noch, jetzt sieht man gerade wieder so eins dieser Deckbilder, dieser quasi Kapitelanfänge, wo neues Band wieder anfängt. Die sind in satten 70er-Jahre-Farben, während, wenn es dann um die Erinnerungen von Gerin Rath geht, ist es alles viel luftiger gestaltet. Das sind so Dinge, das erzählt Kadmer ja auch, was sie da vorhat, und das wirkt auch wieder zurück aufs Schreiben. Und das ist, das macht totalen Spaß. Das ist wirklich eine gemeinsame Arbeit. Nicht so, ich haue ja die Geschichte hin und mache mal schön, sondern das ist, wir sind beide, glaube ich, daran interessiert an der Arbeit des jeweils anderen. Und ich möchte wissen, was Kat zeichnet. Und ich glaube, du möchtest auch wissen, was ich schreibe. Das hakt, das greift ineinander. Und das, deswegen machen wir das auch so gerne.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema zurückkommen: Verteidigung der Kollegen. Die in die NS-Geschichte verstrickt waren. Das kommt ja jetzt noch mal ein bisschen deutlicher in diesem Textteil zur Sprache. Wenn Gerin Rath während des Zweiten Weltkriegs und noch ein bisschen danach in den USA war und also selber nicht in die Verbrechen des NS-Regimes in der Zeit verstrickt war, welchen Anlass hat er, seine damaligen oder vorherigen Kollegen zu verteidigen? Warum hat er so eine, ja, soll man sagen, entgegenkommende Art bei alten Nazis, während er bei Kommunisten sehr scharf reagiert?
Ja, Kommunistenfresser war er ja schon immer. Also das, da hat sich nicht viel geändert. Und das konnte er auch schön mitnehmen nach Westdeutschland. Das passte ja dann auch alles prima in den Kalten Krieg und so weiter. Und es ist natürlich eine Art Chorgeist, der da eine Rolle spielt. Er sieht das so, dass dann eben die Behörde beschmutzt wird. Also in seinen Augen gab es natürlich Leute wie Himmler oder Heydrich, die sind dann die Bösen, die ganz da oben, aber da unten, das möchte er so nicht wahrhaben. Und alle die jetzt eben da entsprechend aktenkundig sind, die der Dr. Singer ja nennt, die hat er alle nicht gekannt oder will sie nicht gekannt haben und kann sich da entsprechend rausreden. Und von Andreas Lange, der eben in so einer Einsatzgruppe unterwegs war und auch in der SS war, das will er alles, weiß er auch tatsächlich ja wirklich nicht, weil er dann nicht mehr dabei war. Das will er alles so nicht wahrhaben. Und vielleicht ist er auch froh, dass er selber diese Entwicklung nicht genommen hat, weil er hätte sie womöglich genommen, wenn er nicht das Land verlassen hätte.
Ich komme mal aufs Jahr 1973 zu sprechen, in dem das Buch spielt. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, normalerweise von den dicken Bänden geht es ja immer um ein Jahr. Von 29 bis 38, und dann gibt es halt auch immer irgendeine Geschichte im Hintergrund, die erzählt wird. Was weiß ich, bei 1936 ist es natürlich die Olympischen Spiele, bei 1933 ist es die Machtergreifung der Nationalsozialisten. Bei 1973 ist mir nichts eingefallen, ehrlich gesagt. Es wird ja auch nichts direkt angesprochen. Geht es jetzt hier mehr darum, dass es auch 71, 72, 69 hätte sein können, nur dass es quasi darum geht, hier ein Beispiel zu haben, wie die Mentalität der Westdeutschen oder der meisten Westdeutschen nach 45 war, so nach dem Motto, ach, diese alten Kamellen, da haben wir alles nichts mehr mit zu tun, wir haben ja nichts gewusst und die wahren Bösen sind heute die Kommunisten. Also ging es einfach mehr darum, so typisches Nachkriegs-Westdeutschland darzustellen. Aber eben in dieser Figur von Gerin Rath.
Also ich möchte mal darauf antworten, weil mir das die Gelegenheit gibt, mal so als Fangirl richtig zu schwärmen. Ich finde das nämlich so einen irren Trick, den Volker da anwendet, dass er ins Jahr 73 geht und dort ein Kammerstück spielt, also schreibt. Und es ist wirklich ein wahres Kammerstück, was er beschreibt, weil die beiden Interviewpartner sitzen während des gesamten Buches einfach in diesem Zimmer im Seniorenheim und reden miteinander. Und ich finde, so eng, wie man sich die Atmosphäre in so einem Raum vorstellen kann, ist auch dieses ganze Buch geschrieben. Das ist total eng und dicht und deshalb, glaube ich, auch so spannend, weil man so ganz, ganz nah dran ist und die Atmosphäre aus dem Jahr 73 spürt, also dieses Altherrenzimmer, wo geraucht wird, wo Kaffee getrunken wird. Und man kann sich so diese braun-beige 70er Jahre gemusterten Vorhänge vorstellen und wie man die Luft schneiden konnte und wie die sich umlauern und wie der eine versucht, Lügen zu kaschieren und der andere und versucht, was herauszulocken. Das ist so das eine. Und dann geht's aber, also mit diesem Trick hat Volker ja die Möglichkeit, über die ganzen Jahrzehnte zurückzugehen und Schicksale der Figuren anzureißen oder zu erzählen, was aus denen geschehen ist. Und ich finde das auch so toll, dass das funktioniert in diesem schmalen Bändchen, dass so viel erzählt wird. Es wird auch eine ganze Menge ausgelassen und es gibt auch wieder Leute oder auch mich, die dann denke, ach, was denn mit dem oder dem passiert ist, wird nicht alles auserzählt, aber es wird viel erzählt. Und was ich als Drittes wirklich total interessant finde, ist der Fakt, dass in diesem, wie sagt man das, kein Vorwort, aber es gibt so einen kleinen Text am
Eine Einleitung
am Anfang, da findet jemand, er, sie ist nicht genau benannt, ist E-Punkt, findet im Nachlass von einem gewissen Herrn Dr. Singer im Jahr 2025, oh, ich kriege richtig eine Gänsehaut, also jetzt diese zwei Tonkassetten, und transkribiert die. Und das lesen wir. Und das heißt, wir haben so zwei Zeitsprünge, nämlich von heute ins Jahr 73. Da kann ich mich so ganz vage noch dran erinnern. Da war ich 5 oder so. Ich war ein kleines Kind, aber ich habe so ein Gefühl zu dieser Zeit. Und das ist so ein Generationssprung bis dahin. Und von 1973 war es nochmal eine viel kürzere Zeit bis zur Kriegszeit. Und das heißt, es braucht nur zwei Generationen, das ist gar nicht lange her, was damals passiert ist. Und ich finde, unsere Demokratie ist ja heute wieder in Gefahr und man sieht, wie groß die Geschichtsvergessenheit ist über so wenig Zeit hinweg, die wir sozusagen zwei Generationen überspringen können. Und ich finde, was uns überhaupt die ganze Reihe und auch das kleine Buch Westend beibringen oder uns ermutigen, ist, uns Gedanken zu machen und selbst zu reflektieren und zu sagen, was hätten wir damals getan und noch viel wichtiger, was können wir heute tun?
Ja, genau so ist es. Also mir ging es darum, auch zu zeigen, die Vergangenheit ist eben, die ist wirkmächtig bis heute und es ist nicht so weit zurück. Ich war noch ein bisschen älter, 73, und habe dieses Jahr nicht ganz willkürlich gewählt, aber es ist sozusagen zwischen den Olympischen Spielen in München und der Weltmeisterschaft in Deutschland, beides so Ereignisse, die auch fast ähnlich wie 54, wir sind wieder wer und so weiter, wo aber auch dann DDR inzwischen anerkannt war und aber ich weiß noch, dass wir damals gesagt haben, 74 bei der WM, Deutschland spielt gegen die DDR. Also das war eben, ne, so diese Allein-Vert- ja, das war, also so haben wir geredet, weil das haben wir so gehört als Kinder, ne? Irgendwie, wir sind ja Deutschland und das hat die DDR. Weil, dass man überhaupt erstmal gemerkt hat, da gibt es ja noch einen anderen deutschen Staat, weil was ist denn DDR? Die sprechen ja auch, also das habe ich da erst realisiert. Aber es ist jetzt eine sehr persönliche Sache. Dieses Jahr 73 ist für mich aber auch, es ist eben nach den 60ern, den 68ern, wo auch die Generation, die, ich sag mal, die Kindergeneration, eben die Dr. Singer-Generation angefangen hat, ihre Eltern zu befragen, was habt ihr eigentlich damals gemacht? Das ist ja eine ähnliche Situation, aber hier geht es um andere Vergehen, sage ich mal, bei Gerhard Rath. Es ist eben, wie ich ja eben schon sagte, nicht die politische Verstrickung, sondern auch eher eine private, aber die politischen Dinge werden eben auch angesprochen und er hat sich ja auch nicht wirklich dagegen gewendet. Ne? Also man kann ja auch nicht sagen, er sei ganz aufrecht dadurch diese Zeit gegangen ist und sich gar nicht in Schuld verstrickt hat. Und das wollte ich eben zeigen, diese Situation, die Generationen, die da auch ein bisschen aufeinander prallen. Und das ist das Jahr 73. Es hängt auch ein bisschen, ich darf jetzt nicht spoilern, mit einem Todesfall zusammen, der das Ganze eigentlich auch das ausgelöst hat, weil der Mensch, der da gestorben ist, hat vor seinem Tod mit dem Dr. Singer eben gesprochen und ihm Dinge erzählt, die er jetzt da aufs Tapet bringt. Wer das ist, darf ich jetzt nicht verraten für diejenigen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Aber Das spielt alles eine Rolle und da ging es auch darum, wie soll der werden und also solche Gedanken spielen da auch eine Rolle. Also diverse Biografien, die damit verknüpft sind, haben auch eine Rolle gespielt. Aber natürlich die 70er, das war auch schon seit 6 Jahren klar, dass wir es in den 70ern spielen lassen wollen, weil Rath an einem gewissen Alter auch schon sein soll, als Pensionär zurückblicken sollte. Das stand eben fest.
Und man kann es so schön zeichnen.
Die 70er, ja genau, eben, das war...
War schon meine Vermutung, dass das ja von dir ausgewählt worden ist, weil du gesagt hast, ich habe da eine gestalterische Idee, wie wir das umsetzen.
Nee, aber ich hab mich total gefreut, als du auf die Idee kamst und ich dachte, hier, guck mal, Kassettenrekorder. Da habe ich so in 70er Jahre Kassettenrekorder recherchiert und gezeichnet und dann sagt mir Volker Kutscher, guck mal, genau so einen hatte ich damals.
War ein Weihnachtsgeschenk. Meine Schwester hat das Radio, wir mussten aber immer aufnehmen mit Mikrofon damals und da dachte ich, das war umständlich.
Das waren auch nicht die schönsten Aufnahmen, die da entstanden sind.
Nee, aber es war irgendwie noch, Musik hatte noch einen größeren Wert, als ich dann irgendwann meine erste Vinylplatte hatte und so. Das ist alles heute irgendwie auch schön, dass man alles auf Spotify hören kann, aber irgendwie das Zelebrieren, ein neues Album gekauft zu haben.
Kannst dir doch auch wieder eine Vinylplatte kaufen.
Nee, ich glaube, ich werde mir wieder einen Kassettenrekorder kaufen und wieder aufnehmen.
Die werden dann irgendwann in deinem Nachlass gefunden. Ja. Gut. Ich sehe schon, es ist eine Veranstaltung voller Cliffhanger. Aber das ist ja auch sehr schön, weil du hast in der Geschichtswissenschaft ja auch, wenn man irgendwas erforscht, dann hat man ja meistens mehr offene Fragen, als man hatte, als man mit der ganzen Recherche angefangen hat. Ja, ich schaue auf die Uhr. Wir haben es 20.30 Uhr. Um 21 Uhr müssen wir hier leider Schluss machen. Es gibt bestimmt noch Fragen aus dem Publikum an die beiden. Halten Sie sich nicht zurück, wenn Sie schon länger eine Frage hatten. Hier vorne war eine. Ich weiß nicht, wie ist das geplant, wie das Mikro oder kommt da was? Oder sollen sich die Leute ohne Mikro melden?
Ja,
gut. Dann Feuer frei.
Überhaupt, die Romane. Also schon lange her. Ich kann mich kaum noch erinnern, wie das war. Nein, das war tatsächlich so. Ich war noch Journalist und habe als Hobby Regionalkrimis geschrieben und hatte dann die Idee, hatte dann einen historischen auch schon geschrieben, der im 18. Jahrhundert spielte und dachte dann, ach komm, ich mache mal eine Geschichte aus Berlin, frühe 30er, so, also späte Weimarer Republik. Und das war eigentlich der Auslöser, weil als ich dann damit anfing, mir Gedanken zu machen, merkte ich, da gibt es so viele, ich habe so viele Ideen, da kann man eine ganze Reihe draus machen. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, so eine Romanreihe muss man auch in konkreten Kalenderjahren dann irgendwie ansiedeln, in so historische Dinge. Und merkte schon während des Überlegens, dass ich, ohne drüber nachzudenken, immer stoppte beim Jahr 33, weil danach wurde ja alles anders. Und da fiel mir aber auf, dass das ja gerade interessant ist, weil da alles anders wurde. Aber weil es ja auch nicht schlagartig anders wurde, zum Teil war es relativ schnell, aber für die Menschen ging ja erstmal das normale Leben weiter. Dass man im Dritten Reich gelandet war, das wissen wir jetzt alle. Das wussten sie aber im 30. Januar 33 noch nicht unbedingt. Und genau das war sozusagen die Geburtsstunde dieses großen Monsterprojektes der Rath-Romane. Und da wurde mir auch klar, das geht nicht als Hobby. Das würde ich mit meiner Lebenszeit gar nicht hinkriegen. Da fehlt mir die Zeit, weil das hätte lange gedauert. So habe ich es ungefähr hinbekommen, alle 2 Jahre einen Roman zu schreiben. Das hätte ich aber nicht als Hobby machen können. Da hätte ich wahrscheinlich 5, 6, vielleicht sogar 10 Jahre gebraucht. Viel zu lange jedenfalls, um da so eine Reihe am Leben zu halten und auch um überhaupt so alt zu werden. Ich war damals schon 40, als mir diese Gedanke kam und da musste ich dann sehen, dass ich da mich entscheide und habe mich dann dafür entschieden, freiberuflich zu arbeiten und mich auf diese Romanidee zu stürzen.
Ja. So, jetzt kam da hinten eine Frage. Nee, Sie schon mit dem grünen Pullover. Okay.
Das Einfache ist, glaube ich, erstmal der Unterschied zwischen einem Historiker und einem Autoren und vielleicht auch mit dem Kriminalkommissar. Ich habe ganz andere Möglichkeiten. Ich bin ja auch, sehe das jedenfalls so in der Fiktion, auch der Wahrheit verpflichtet, aber auf eine andere Art und Weise, weil ich ja mit dem Mittel der Empathie arbeite und mir Dinge einfallen lasse, die aber stimmig sein sollen und versuche eben Dinge, ja, die damals historisch verbürgt sind, die ich nachrecherchiert habe, so als Rahmen zu nehmen für das fiktive Personal, was ich da reinschicke. Eben fiktive Menschen sind es ja letztendlich alle, es sind ja auch Menschen, auch wenn ich es mir habe einfallen lassen, die dann unterschiedlich darauf reagieren und da unterwegs sind. Das war für mich das Entscheidende, weil es auch einen anderen Zugang gibt zu diesen Zeiten. Und ein Kriminalkommissar, der muss auch sehr, sehr genau recherchieren, wie auch ein Historiker und wie ich letztendlich auch, aber aus anderen Gründen ganz einfach. Das ist, was natürlich alle sozusagen vereint, dass sie in Welten hineinschauen können, wie auch Journalisten letzten Endes, Polizisten, Journalisten, aber auch Historiker oder Autoren, die man sonst nicht unbedingt betritt, ja, und, wenn man eben unter dem Vorwand, dass man das irgendwie beruflich macht, dann mal dann machen kann.
Ich würde noch mal eine ganz kurze eigene Frage daran stellen. Also ihr hattet es, glaube ich, kurz angedeutet, Kat, du bist Fan von der Reihe gewesen und dann hast du gesagt, hier, mit Volker Kutscher möchte ich auch mal ein Buch machen. Oder wie war das? Wie bist du da reingekommen?
Also meine Reihe begann eben, wie du vorhin schon sagtest, mit Kafka, Shakespeare, E.T.A. Hoffmann. Und in der Presse und bei den Leuten hieß es schon, diese Klassikerreihe von Kat Menschik. Und eigentlich habe ich die aber von vornherein nicht so angelegt. Das wollte mein Verleger eigentlich ganz gerne. Und dann habe ich gesagt, so in der Planungsphase, gesagt, lass uns doch die Bandbreite von vornherein viel größer gestalten. Weil ich könnte mir vorstellen, so gerne ich das mache, aber nach dem 20. Klassiker wird es mir vielleicht ein bisschen zu langweilig. Und das hat sich als ein wirklich klasse Prinzip herausgestellt, weil ich in dieser Reihe, das ist Band 20, ne, das ist unser Jubiläum jetzt auch, wirklich so viele tolle Projekte schon realisieren konnte. Also so von Krimis über Klassiker, über Kochbücher, über Tierbücher, was weiß ich. Und ich so in der Vorschau, was noch kommt, wirklich jede Freiheit habe, was zu machen. Und das war nicht wirklich geplant jetzt, dass an der Stelle Volker Kutscher kommen sollte. Aber ich hatte die ersten Bände in Planung und traf Volker auf einer Buchmesse in Frankfurt. Und damals war er noch bei meinem Dachverlag, dem Kiepenheuer und Witsch Verlag. Ich bin beim Galliani Verlag, der ist sozusagen die kleine Schwester. Und wir trafen uns am Stand und ich sprach Volker an und sagte in etwa sowas wie, guten Tag, Herr Kutscher, ich bin großer Fan Ihrer Bücher, ich habe sie alle gelesen, ich bin Zeichnerin, ich habe meine eigene Buchreihe.
Ja,
wollen wir ein Buch zusammen machen?
Ich kannte dich aber auch schon, also nicht persönlich, aber deine Arbeit, weil ich gerade die Murakami-Sache.
Das war deine Arbeit.
Ich war ja auch Fanboy, also das war ja dann ganz.
Aber das wusste ich ja nicht, als ich dich angequatscht habe, so von der Seite. Was mir sehr, sehr unangenehm, also nee, nicht unangenehm, aber was mir sehr schwer fiel, das mache ich normalerweise nicht, das ist mir wirklich. Ach, dann neige ich zum Rotwerden und denke, oh nee, traust du dich nicht. Aber da musste das mal sein. Und das war das erste Mal innerhalb dieser Reihe. Und ich habe auch wirklich so an Mut gewonnen im Lauf der Jahre. Und das Tollste, was mir passiert ist, war, dass Volker also sagte, ja, ich kenne deine Arbeiten auch. Ich mache das sehr gerne. Und dann kam er, das ist normalerweise sein Text, ich sage den jetzt schnell, dann reichte er mir so einen Stapel mit den schon erwähnten Kurzgeschichten und sagte so nach dem Motto, such dir eine aus. So, ich habe wenig Arbeit, aber viel Ehre, such dir eine aus. Und ich weiß gar nicht, wir saßen so beim ersten Treffen, Geschäfts- oder Arbeitstreffen und ich gab ihm die Geschichten zurück und sagte, die sind alle ganz toll. Es gibt auch eine, die hat so einen klasse Namen, hieß nämlich Alex. Und ich weiß gar nicht, ob daraus vielleicht sogar dann irgendwann Moabit entstanden ist, weil Alex mich so toll verband mit dem Alexanderplatz und Berlin, meine Heimatstadt im Übrigen. Und Alex ist aber ein Mädchen gewesen, eine Protagonistin. Und das hat mir gut gefallen. Und ich habe gesagt, eigentlich finde ich das alles super. Aber, und ich habe das nicht geplant, das fiel mir so aus dem Mund raus, habe ich gesagt, aber ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine exklusive Geschichte neu schreibst. Und dann dachte ich so, was habe ich da gerade gesagt? Und du gucktest ähnlich und dachtest, jetzt habe ich ja Arbeit.
Ja, ich muss, du hast mir, also ich konnte nicht Nein sagen. Ich konnte einfach nicht Nein sagen. Und wir haben auch dann schon bei diesem Treffen auch darauf geeinigt, das muss was mit Charlie sein, weil ich wollte eigentlich auch immer schon, da hast du auch, war ja dein Wunsch, glaube ich, sogar.
Ich habe mir gewünscht, dass mal eine Frau
Protagonistin ist. Ja, und Charlie war, da hatte ich immer schon im Hinterkopf, da muss ich mal eine Vorgeschichte erzählen. Und so sind wir auch tatsächlich da zeitlich ja vor den Romanen gelandet, was dann auch ganz gut passte, weil du hast ja eine Regel, die du sogar bei Mitte eingehalten hast, was du nicht zeichnest.
Ach so, ja, ich habe mir nicht, zu dem ersten Buch gewünscht, also dass, genau, dass wir, eigentlich habe ich drei Wünsche gehabt, dass eine Frau Hauptprotagonistin ist, das war mir wichtig, so aus Gründen. Und
Gründe kann man immer finden, würde ich gerade sagen.
Und ich habe mir zweitens gewünscht, damals warst du bei deinem vierten Roman und der spielte dann also 1932.
Ja, genau.
Ja. Und ich habe mir eigentlich für den kurzen Band, weil ich ja noch nicht wusste, dass daraus drei Bücher werden, eine Geschichte aus der Zeit der goldenen 20er Jahre in Berlin gewünscht, weil ich gesagt habe, es lässt sich gut zeichnen einerseits. Alle lieben diese Zeit und ich weigere mich, ich will keine Hakenkreuze zeichnen. Das war wirklich so die Ansage. Und später sind wir ja mit Mitte ins Jahr 1936. Da konnte ich es auch vermeiden. Und ich hatte fast so eine kleine diebische Freude daran, dass es irgendwann mal einen Brief gab mit Stempel. Und da habe ich das Hakenkreuz so wegbrechen lassen. Es hat mir gut gefallen, dass es nicht zu sehen war. Und hier konnte ich es auch vermeiden.
Ja.
Genau.
Ja, genau. Die gab es mal eine Zeit lang, die waren auch woanders erschienen, aber dann hat damals Kiwi, der Verlag, das mal kurz als E-Book, aber auch nur begrenzt. Und die sind in Zeitschriften, Anthologien und so weiter erschienen und die möchte ich gerne auf Dauer zugänglich machen, weil da kommt man nicht mehr ran. Und es sind aber, ich glaube, nur 9. Und 9 Kurzgeschichten, das wäre das soll ja ein dickes Buch wieder beim Piper Verlag dann werden. Ungefähr so zumindest so ähnlich aussehen wie die Romane von der Seitenzahl her. Also so, ja, 400, 500 Seiten sollten schon mindestens sein. Und das Schöne ist, jetzt schreibe ich ja noch die Geschichten, die noch fehlen, um es etwas dicker zu machen. Und bei den anderen Kurzgeschichten war ich ja immer so ein bisschen gedeckelt, weil es war dann ja im Grunde genommen Auftragsarbeiten für Anthologien. Da hat man eine gewisse Seitenzahl oder Zeilenzahl, die man nicht überschreiten darf, ganz einfach. Und das habe ich jetzt nicht. Das werde ich vielleicht auch ein bisschen ausnutzen. Da muss ich immer an Stephen King denken. Wenn der so ein Kurzgeschichten-Sammelband rausbringt, sind da auch schon mal so 100 und auch 200 Seiten Geschichten drin, die andere als Romanen veröffentlichen würden, aber die bei ihm unter den Short Stories dann laufen. Und ja, so viel werde ich wahrscheinlich nicht zustande bringen, aber auch mal 50, 60 oder 70 oder eben so eine 100 Seiten Geschichte wie in den Erzählungen hier mit Kat Menschik zusammen. Sowas in der Richtung könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber wie gesagt, ich bin gerade am Beginn und freue mich da auch drauf, mich ein bisschen austoben zu können. Es werden größtenteils wahrscheinlich Geschichten werden, wo Gerion Rath persönlich gar nicht auftaucht, sondern viele, viele der Nebenfiguren, wie es ja auch bei den anderen Geschichten oftmals der Fall war. Also ein, zwei könnte ich mir vorstellen, wo ich ihn auch nochmal reaktiviere, aber sehr viel wird es auch um Nebenfiguren gehen und deren Backstories, was die so erlebt haben. Ja. Ja, viel mehr waren das, glaube ich, auch nicht, die der Verlag damals gemacht hat. Ich weiß gar nicht, warum es dann auch nicht weitergegangen ist, aber es sind 9, habe ich, es waren auch nicht alle geschrieben damals, glaube ich, auch, aber inzwischen sind es, ich habe jetzt nachgezählt, mein Lektor hat sie ja auch schon, es sind 9 Stück, die wir doch irgendwie dann gucken, wie wir die sortieren und dann mit den anderen verbinden müssen. Das ist alles noch sehr, sehr offen, wird auch noch ein bisschen länger dauern, also wird nicht in nächstes Jahr schon rauskommen, also wahrscheinlich erst 2027 Frühjahr, so haben wir, hoffe ich, ich kriege das hin. Ich habe das Zeitmanagement bei so vielen Kurzgeschichten, das habe ich noch nicht raus. Ich weiß, beim Roman weiß ich, so kann ich das so ein bisschen planen, aber bei so vielen kleinen Geschichten, das mal schauen, aber ich werde mir Mühe geben, dass es möglichst schnell geht.
Für den Gabentusch, in welchem Jahr ist denn das Buch vorgesehen?
Ja, es wird dann wahrscheinlich das Frühjahr 27 sein oder für die Osterferien. Aber man kann ja auch Bücher auch nicht nur zu Weihnachten lesen oder verschenken oder kaufen. Also glaube ich jedenfalls, mache ich auch.
Ja. So, jetzt sammeln wir nochmal, weil, ja.
Hat sich schon ganz lange
genau, gebildet. Den nehmen wir jetzt als nächstes dran und dann sammeln wir mal ein bisschen und dann müssen wir leider auch langsam zum Ende kommen, weil sie ja alle noch die Möglichkeit haben sollen, das Buch zu erwerben und sich signieren zu lassen, in der Theorie zumindest. So, sie und dann war hier gerade noch eine Meldung und dann sie da hinten.
Naja, im Grunde ist ein durchillustriertes Buch machen auch eine ziemlich technische Sache. Also zuerst mal habe ich dann so ein Manuskript, das fertige. Wir haben ja schon drüber gesprochen, ich wusste schon, worum es geht, aber ich habe dann so ein ausgedrucktes Manuskript, A4 Seiten, 40 Stück vielleicht, die sind zusammengeheftet. Und was ich immer als erstes mache, ist das Buch durchgehen und nummerieren. Also in meinem Vertrag steht meistens, ich muss so 20 Illustrationen machen. Hier sind es mal wieder mehr. In Moabit waren es auch mehr, weil das Konzept ein anderes war. Aber ich muss das Buch ja gleichmäßig durchillustrieren. Und deshalb komme ich manchmal an Seiten, die vielleicht gar nicht den dramatischen Höhepunkt erzählen. Und ich muss aber auf dieser Seite dann etwas zeichnen. Und das kommt meinem Verständnis von Illustrieren total entgegen, weil ich ganz gerne nicht immer das Offensichtliche illustriere, sondern gerne so eigene Wege drumherum wandere und immer denke und hoffe und finde, dass die Leser das dann auch ein bisschen spannender finden, als wenn ich eins zu eins illustriere, was in diesem sehr guten Text schon geschrieben steht. Denke ich immer, es muss ich ja nicht zeichnen, es steht da ja schon. Und dann geh doch lieber ganz woanders hin, womit keiner rechnet. Und dann hat das Buch, außer dass es vielleicht hübsch aussieht, aber vielleicht noch so einen inhaltlichen Mehrwert, wenn ich was anderes dazu zeichne.
Ja, dann hasse ich ihn wahrscheinlich genauso wie Sie, aber es muss ja sein. Er ist ja kein Held, wo man sagt, oh super, so möchte ich auch sein. Also das Hauptproblem bei Gerhard Rath war eigentlich immer von Anfang an, dass er so ist, wie er ist halt, dass man immer trotzdem mit ihm geht, also dass man trotzdem irgendwie ihm auch ein bisschen den Daumen drückt, vielleicht nicht immer, aber es ist ja auch wirklich so, man hat ja jetzt hier keinen glücklichen alten Mann sitzen. Das kann man ja, glaube ich, das kann man schon ein bisschen raushören. Er ist vereinsamt, der hat eben keine Familie gehabt offensichtlich und mit seiner großen Liebe hat auch nicht hingehauen und so weiter. Er hatte kein wirklich glückliches Leben und ich glaube, das ist schon im allerersten Band der Nasse Fische, ist es auch schon so mit seinen Lügen und was er da eben, also das fällt ihm alles, er schadet sich selbst am meisten letzten Endes damit, immer, also auf lange Sicht gesehen und ich glaube, deswegen haben wir alle doch noch ein bisschen Mitleid mit ihm, auch wenn er jetzt hier so ein alter Stinkstiefel geworden ist, aber er denkt man auch, Mensch, irgendwie denkt man auch, Mensch, ja, du bist auch selbst schuld, warum, ne, also man möchte den schon gerne ihn vielleicht doch mal besuchen in seinem alten Heim und vielleicht mal gucken, ihn aus seiner
Verbitter und eine mit ihm rauchen.
Eine mit ihm rauchen, ja, genau. Oder wenn der Dr. Singer noch da sitzt, mit einer Runde Skat spielen, was auch immer. Aber das war eigentlich von Anfang an, also er sollte nicht so ein Superheld sein, er sollte ein normaler Mensch sein, mit allen guten und schlechten Seiten. Er kann, das glaube ich, genau. Also, aber er musste ja überleben, er ist ja, als er überleben musste, weil er sollte schon bis zum Ende das durchhalten und auch erleiden, also das, wieder, er hatte kein wirklich schönes Leben nach dem Krieg, irgendwie in Papierform, ja, alles okay, aber richtig glücklich ist er nicht geworden. Ja.
So, jetzt war da hinten noch eine Frage.
Dankeschön. Ja, ich erstmal fand ich das Ende eh die spannendere Zeit. Ich wollte ja vor allen Dingen 33 erzählen, vorher und nachher. Und 29 lernt man ja auch schon in der Schule, fing das ja an, eigentlich mit dem Börsencrash, aber es fing ja auch schon vorher an. Also ich habe da ganz bewusst, weil ich das, da hatte ich in der Schule nie von gehört, der Blutmai, diese Auseinandersetzung eben im Mai 29, wo zum ersten Mal wieder richtig geschossen wurde, wo eben der Straßenkampf zurück war in Berlin. Und das war für die Berliner definitiv auch ein Schock. Das wollte ich eben erzählen, dass es auch schon ein bisschen vorher anfing. Deswegen habe ich das als Anfang gewählt, weil das ist ja das Ende der stabilen 4,5 Jahre der Republik letzten Endes. Und diese Stabilität noch so ein bisschen mitnehmen, ja, dieses Gefühl, dass es eigentlich doch alles okay gelaufen ist bislang und dass da plötzlich jetzt wieder da was Störendes reinkommt und dass sich immer mehr bemerkbar macht, irgendwann eben auch wirtschaftlich und dann die Nazis werden immer stärker und so weiter. Von allen Seiten wird es irgendwie plötzlich, wird diese Welt immer komischer und irgendwann, was sich 29 noch niemand vorstellen kann, 33, ja, die Nazis sind an der Macht, Hitler wird zum Reichskanzler ernannt von Hindenburg. Und selbst da haben viele noch gehofft, ja, das wird jetzt eine Eintagsfliege, ne? Also das vielleicht 2 Monate maximal, wenn nicht nur 2 Wochen, dann kommt der nächste Kanzler von Hindenburgs Gnaden. Die Nazis werden jetzt zeigen, dass sie es nicht können und dann war es das. Das wollte ich eben darstellen, weil die Nazis haben ja gezeigt, dass sie es nicht können, aber sie haben halt 12 Jahre dafür gebraucht, das zu zeigen und dabei sehr, sehr viel Unheil, nicht nur in Deutschland, sondern eben leider auch Gottes auch weltweit angerichtet. Und das ist, war von Anfang an mein Hauptbestreben, zu zeigen, wie so ein demokratisches Land vor die Hunde geht und wie so schnell so eine Diktatur sich in den Sattel setzt. Wie schnell das einfach geht, dass man die Demokratie verliert. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man auch heute immer noch im Hinterkopf haben sollte, wenn es um heutige Entwicklungen geht.
Ich kann mir vorstellen, dass es noch viele, viele Fragen geben würde, aber das, finde ich, ist das perfekte Schlusswort, um diese Veranstaltung zumindest offiziell zu beenden. Wir leben leider wieder in Zeiten, in denen die Demokratie sehr stark unter Druck steht und wie gesagt, die Bücher von Volker und Kett zeigen uns sehr plastisch, was passiert, wenn sie denn dann verloren geht. Insofern möchte ich es gerne dabei belassen und wir wollen ja auch noch die Möglichkeit haben, dass Sie sich, wie gesagt, das Buch erwerben können und vielleicht noch eine kleine Unterschrift in diesem Buch bekommen. Insofern möchte ich die Situation nutzen, um mich ganz, 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 ganz herzlich zu bedanken bei Volker und Kett für diesen Auftritt, für die tolle Lesung im Duett und wie engagiert ihr unsere Fragen beantwortet habt. Herzlichen Dank.